DW Menschen und Märkte.
Wie geht's weiter beim Brexit? Warum wollen Chinesen in Deutschland Batterien bauen? Wer hat Angst vor höheren Löhnen? Und was wurde aus Macrons Versprechen? Das und mehr jetzt im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. In der britischen Regierung geht es gerade drunter und drüber. Soeben erreicht uns die Meldung, dass der britische Außenminister Boris Johnson zurückgetreten ist. Er galt als Brexit-Hardliner, wollte also einen möglichst harten Bruch mit der EU. Zuvor hatte bereits Brexit-Minister David Davis demissioniert und begründete dies mit unüberbrückbaren Differenzen mit Regierungschefin Theresa May. Anne Demmer aus London.
Kurz nach der Einigung für einen neuen Brexit-Plan schien die britische Premierministerin Theresa May noch erleichtert. 48 Stunden später tritt nun ihr Brexit-Minister David Davis gestern am späten Abend zurück. Sein Stellvertreter Steve Baker folgte ihm. Er könne den neuen Kurs nicht mittragen, sagte David Davis im Interview mit der BBC. Stürzen wolle er die Premierministerin aber nicht. Ich hoffe, dass mein Rücktritt einen Nebeneffekt hat. Ich will damit Druck auf die Regierung ausüben. Sie soll keine weiteren Zugeständnisse gegenüber der EU machen. Und ich werde weiter insistieren, dass es bessere Wege gibt, wie Großbritannien aus der EU ausscheiden kann. Davis erklärte in einem Schreiben an May, dass die eingeschlagene politische Richtung das Land in eine schwache Verhandlungsposition bringe, aus der die Regierung möglicherweise nicht mehr herauskomme. May widersprach diesem Vorwurf. Sie dankte dem Brexit-Minister in einem Brief für seine Arbeit in den vergangenen 2 Jahren. Reaktionen auf den Rücktritt kamen prompt. Der Labour-Parteichef Jeremy Corbyn twitterte, dass David Davis in einem so wichtigen Moment zurücktritt, zeigt, dass Theresa May keine Autorität mehr hat und nicht in der Lage ist, den Brexit zu vollziehen. Die Chefin vom britischen Industrieverband CBI, Carolyn Fairbairn, kritisiert den Rücktritt. Das ist wirklich ein Schlag. Die Wirtschaft hat die Einigkeit, die das Kabinett am Freitag demonstriert hat, sehr begrüßt. Monatelang waren sie zu keiner Entscheidung in der Lage. Die Unsicherheit für die Wirtschaft ist groß. Die Frage ist natürlich, was jetzt passiert. Es ist ein Lauf gegen die Zeit. In rund 9 Monaten soll Großbritannien die EU verlassen. Bislang konnte Theresa May mit ihren komplizierten Vorschlägen einer Zollpartnerschaft bei der EU nicht punkten. Die Wirtschaft hatte den Stillstand bei den Brexit-Verhandlungen immer wieder kritisiert. Insbesondere Airbus warnte, im schlimmsten Fall, wenn sich die Verhandlungsteams aus London und Brüssel nicht einigen, könne der EU-Austritt dazu führen, dass der Konzern sich von der Insel verabschiede. In den letzten Wochen vollzog Theresa May eine Kehrtwende hin zu einem weicheren Brexit. Am vergangenen Freitag war das Kabinett zu einer Sondersitzung auf dem Landsitz der britischen Premierministerin zusammengekommen. Theresa May hatte auf ihre Minister Druck ausgeübt. Wer sich gegen sie stelle, werde entlassen. Vor Beginn der Sitzung mussten alle ihre Handys abgeben. Doch Kündigungen gab es am Ende nicht. Selbst Außenminister Boris Johnson, der bekanntermaßen für einen harten Bruch mit der EU steht, äußerte sich zwar abfällig, die Pläne seien Mist. Am Ende stimmte er der Linie von Theresa May jedoch zu. Im neuen Brexit-Plan strebt Theresa May eine Freihandelszone für Güter an, die den reibungslosen Handel mit der EU gewährleisten soll. Dadurch würde eine Grenze mit Kontrollen zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland vermieden. Der Dienstleistungssektor soll ausgenommen bleiben. Der Rücktritt ihres Brexit-Ministers ist für Theresa May ein harter Schlag. In britischen Medien wird gemutmaßt, dass weitere Minister folgen werden. Gesundheitsminister Jeremy Hunt appelliert an die Geschlossenheit des Kabinetts. Was am Ende unserem Land am meisten schaden wird, ist, wenn wir nicht hinter unserer Premierministerin stehen. Es könnte zu einer Brexit-Lähmung kommen und das würde uns sehr schaden. Wenn wir den Brexit liefern wollen, für den die Briten gestimmt haben, dann müssen wir uns hinter Theresa May stellen. Die britische Premierministerin hat sich selbst noch nicht öffentlich geäußert. Doch der neue Brexit-Minister steht fest, Dominic Raab, Minister für Wohnungswesen, ein Brexit-Hardliner.
Die Rücktritte in London werfen viele Fragen auf, was die weiteren Verhandlungen mit der EU angeht. Auf der Gegenseite, also bei der EU in Brüssel, reagierte man auf den Rücktritt des Brexit-Ministers betont kühl. Von dort Ralf Siener.
Zur klassischen britischen Tea-Time telefonierten EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und Großbritanniens Premierministerin Theresa May gestern Nachmittag miteinander.
The phone call took place at 5 o'clock in the afternoon.
Wenige Stunden bevor Brexit-Minister David Davis seinen Rücktritt erklärte. Davis fiel in Brüssel vor allem durch sparsame Anwesenheit und durch überschaubares Engagement bei den Verhandlungsrunden mit Junckers Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier auf.
Our position Commission has always been very cool.
Betont gelassen reagiert die EU-Kommission denn auch auf den Rücktritt von David Davis. Man gehe an die Brexit-Verhandlungen grundsätzlich cool und professionell heran und gebe sich keinen Gefühlen hin, weder der Enttäuschung noch dem Enthusiasmus, betont Juncker-Chefsprecher.
We avoid enthusiasm, disappointment and so on and so forth.
Es sei zwar für die britische Seite wichtig, wer die Brexit-Verhandlungen führe.
I think it matters a lot for the UK side.
Für die EU hingegen sei einzig und allein der Verhandlungsrahmen entscheidend, den die 27 Staats- und Regierungschefs absteckten.
What matters for us is the negotiating framework.
Bis zu Beginn der nächsten Woche muss sich nun der neue britische Brexit-Minister Dominic Raab gedulden, bis er seinen EU-Verhandlungspartner Michel Barnier kennenlernt, den Chefunterhändler der EU-Kommission, denn Barnier hält sich in dieser Woche zu Gesprächen in den USA auf.
Monsieur Barnier, en effet, est aux États-Unis cette semaine.
Von Beginn der nächsten Woche an steht die EU-Kommission dann rund um die Uhr und an 7 Tagen der Woche für Brexit-Verhandlungen zur Verfügung, und zwar auch während der Sommerpause.
That includes the summer.
Man wartet jetzt in Brüssel darauf, dass Theresa May in dieser Woche das detaillierte 100-Seiten-Konzept vorlegt, aus dem genau hervorgeht, wie aus britischer Regierungsperspektive eine Freihandelszone aussehen soll zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU.
In Berlin haben heute die 5. deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen begonnen, zu denen auch der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang in die deutsche Hauptstadt gekommen ist. Angesichts des Handelsstreits mit den USA wird bei diesen Gesprächen viel über Freihandel und gegenseitigen Marktzugang für Unternehmen gesprochen werden. Am Rande dieser Treffen werden auch mehrere Wirtschaftsverträge unterzeichnet. So will ein chinesisches Unternehmen im thüringischen Erfurt bald Batteriezellen für deutsche Elektroautos bauen. Steffen Wurzel mit Einzelheiten.
CATL ist schon heute der größte Hersteller für Elektroautobatterien in China. Bisher beliefert er vor allem heimische E-Auto-Unternehmen. Aber auch BMW hat vor kurzem einen Großauftrag bei den Chinesen geordert. Der Münchner DAX-Konzern will bei dem Unternehmen Akkus im Wert von mehr als 1 Milliarde Euro bestellen. Mögliche andere europäische Autokonzerne könnten weitere Kunden werden. Insofern ergibt es Sinn, dass CATL nun auch eine Fabrik in Thüringen bauen will. Die Lage verkürzt die Lieferwege für die schweren E-Auto-Akkus hin zu den Autofabriken in Europa enorm. Generell setzt CATL auf selbstbewusstes Wachstum, und beim Börsengang vergangenen Monat in Shenzhen zeigte sich, dass Investoren das Unternehmen für aussichtsreich halten. Der Aktienkurs schoss am ersten Handelstag gleich mal um mehr als 40% in die Höhe. Firmenchef Zheng Yuqun gab sich bei einer Veranstaltung zum Börsengang Mitte Juni sehr selbstbewusst und großspurig. Wir haben schon jetzt 2800 Patente und die Zahl wächst Jahr für Jahr. Durch Innovation wollen wir noch besser werden und wir hoffen dadurch einen Beitrag zu leisten für das Menschheitsprojekt der E-Mobilität. In China werden heimische Akkuhersteller wie CATL massiv vom Staat unterstützt. Zum Teil direkt durch Subventionen, aber viel wichtiger indirekt, indem chinesische und ausländische Elektroautohersteller gedrängt werden, möglichst chinesische Akkus in die Wagen einzubauen. Die technisch häufig bessere Konkurrenz aus Japan und Südkorea wird in China zunehmend aus dem Markt gedrängt. Entsprechend warnen auch viele Experten in Deutschland, wenn man sich zu abhängig mache von nur einem Hersteller oder einem Land, schade das langfristig.
In Deutschland läuft die Wirtschaft derzeit gut und so haben zuletzt auch die Löhne in vielen Branchen stärker zugelegt als in der Vergangenheit. Eine heute veröffentlichte Studie gewerkschaftsnaher Konjunkturforscher kommt zu dem Schluss, dass die höheren Kosten keine Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit sind, sondern nur ein Ausgleich für sehr viele magere Jahre. Johannes Frevel.
Zwar haben die Löhne in den vergangenen Jahren wieder stärker angezogen, dennoch spüren Arbeitnehmer die Spätfolgen der defensiven Lohnpolitik in der Schwächephase nach der Jahrtausendwende noch immer bei den Löhnen. Im Zeitraum zwischen 2001 bis Ende 2017 weise die Bundesrepublik den drittschwächsten Lohnanstieg innerhalb Europas auf, heißt es in einer Studie des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung IMK. Demnach ist Deutschland Ende 2017 mit durchschnittlichen Arbeitskosten von 34,60 Euro je Stunde in absoluten Zahlen zwar an Platz 6 in Europa vorgerückt, dennoch war der relative Lohnanstieg seit 2001 mit im Mittel jährlich 2,1% der drittniedrigste, gleich nach den Euro-Krisenländern Griechenland und Portugal. Nicht nur die deutschen Löhne hätten sich unterdurchschnittlich entwickelt, auch die Entwicklung der Lohnstückkosten liege bei uns 8 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt des Euroraums. Die wachsenden Erträge der starken Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft werden bei den Löhnen nur verhalten, dafür jedoch an anderer Stelle deutlicher sichtbar. Seit 2002 sind die Aktionärsdividenden allein der 30 DAX-Unternehmen von 10 auf 36 Milliarden Euro gestiegen und haben sich damit mehr als verdreifacht.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat heute vor beiden Kammern des französischen Parlaments gesprochen. Er will damit eine Tradition etablieren, eine jährliche Rede zur Lage der Nation. Den Anfang hat Macron vor genau einem Jahr gemacht. Damals war er frisch gewählt und beschrieb, wie er das Land verändern möchte. Barbara Kostolnik in Paris geht der Frage nach, was aus den Versprechungen von damals geworden ist.
Die Zahlen sehen nicht gut aus. Ein Jahr nach dem letzten großen, pompösen Auftritt von Emmanuel Macron in Versailles sind die Beliebtheitswerte des ohnehin nicht sehr beliebten Präsidenten in den Keller gerauscht.
Les Français ne sont plus que 50%.
Nur mehr 50% der Franzosen glauben, dass Macron seine Wahlkampfversprechen einhält. Das sind 18 Prozentpunkte weniger als noch vor 9 Monaten. Die Umfrage ist insofern erstaunlich, als Macron eben alles dafür tut, seine Wahlkampfversprechen 1:1 in die Tat umzusetzen. Zum Beispiel die höchst umstrittene Bahnreform. In nur 4 Monaten wurde das Gesetz durchgepeitscht, Versprechen gehalten. Wir werden in den nächsten 10 Jahren 10 Millionen Euro pro Tag in das Streckennetz investieren, um beispielsweise die Verspätungen zu verringern. Wir öffnen die Bahn für die Konkurrenz. Wir modernisieren den sozialen Rahmen und schaffen das spezielle Bahnstatut ab. Die SNCF bleibt ein wichtiges Transportunternehmen, aber dazu muss sie sich grundlegend erneuern. Mehr Wettbewerb, flexiblere Unternehmen, das ist das Credo von Emmanuel Macron, das auch für die Arbeitsrechtsreform gilt. Mehr Spielraum für Verhandlungen auf betrieblicher Ebene, Aufweichung der starren Strukturen. Die Gewerkschaften protestierten zwar und gingen auf die Straße, Macron aber wich keinen Zentimeter zurück. Für diese Reform, sagte er bei der Unterzeichnung, haben wir Stunden um Stunden mit allen, auch mit den Sozialpartnern, gesprochen, um unser Arbeitsrecht grundlegend zu ändern und den jungen und weniger gut ausgebildeten Menschen bessere Perspektiven zu ermöglichen. In Versailles hatte der Präsident vor exakt einem Jahr angekündigt, den Franzosen ihre kollektive Würde und ihre Souveränität zurückgeben zu wollen. Er nannte das eine historische Mission, schränkte aber ein:
Jusqu'ici, trop souvent, nous avons fait fausse route.
Wir haben bis jetzt den falschen Weg genommen. Prozesse waren wichtiger als Resultate, Regeln wichtiger als Initiativen. Das muss radikal anders werden. Ich verweigere mich dem Dogma, in dem Gleichmacherei wichtiger als Exzellenz sein soll, verkündete Macron den Abgeordneten und Senatoren. Wir müssen das alles zur gleichen Zeit hinbekommen. Trotz seines Beteuerns, alles en même temps, also zeitgleich zu schaffen, Arbeitnehmern Sicherheit und Arbeitgebern Freiheit zu gewährleisten, bleibt eine Unwucht. Hartnäckig hält sich das Etikett vom Président des Riches, vom Präsidenten für die Reichen, das Macron einfach nicht los wird. Dazu beigetragen haben etliche, zumindest unglückliche Äußerungen Macrons über die immensen Kosten für soziale Transferleistungen, dass er das Wohngeld für Arme gekürzt und die Vermögenssteuer so gut wie abgeschafft hat. Die ebenfalls geplante, ganz sicher kontrovers diskutierte Rentenreform wurde nun erst einmal verschoben, auch um die vielen ehemaligen Sozialisten in der Präsidentenpartei En Marche nicht weiter zu verprellen. Macron will zwar weder links noch rechts sein, derzeit aber senkt sich die Waage sehr stark in Richtung einer konservativen Wirtschaftspolitik. Der Präsident sieht das und er wird mit Sicherheit gegensteuern. Es bleiben ja noch 4 Jahre für weitere Reformen, die er Jahr für Jahr aufs Neue erklären möchte, vielleicht sogar erklären muss.
La France est un pays qui résiste.
Frankreich ist ein Land, das Widerstand leistet, wenn man es nicht respektiert. Aber es ist ein Land, das sich jedes Mal angesichts einer Herausforderung transformiert hat. Wir werden alles tun, um den Franzosen ihre Autonomie zurückzugeben. Denn Frankreich ist dann erfolgreich, wenn jeder seiner Bürger Erfolg hat. Erfolg in Umfragen zur Beliebtheit hat Macron damit eher nicht gemeint.
Mit diesem Bericht aus Paris sind wir am Ende der Sendung. In der Technik war heute Jan Eisenberg. Mein Name ist Andreas Becker. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie wollen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/wirtschaft.